Ihr seid wiedergekommen. Selber schuld. Okay. Ich bete noch kurz. Seid ihr dabei? Vater Gott, danke für dein Wort. Danke, dass du die, die Frucht bringen, beschneidest, damit sie mehr Frucht bringen. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist. Und ich bete, öffne unsere Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören. Und Herr, hilf mir, öffne mir meinen Mund, dass ich rede, wie Jünger reden. Zu ermutigen, zu ermahnen, dein Wort auszuteilen. Herr, auch das kommt von dir. Wir erwarten von dir. Und ich danke dir, dass du redest. Durch mich, ohne mich, zwischen den Zeilen, trotz mir. Ja, du hast das volle Paket und wir schauen, Jesus, echt zu dir. Du hast gute Worte und selbst Worte, die uns korrigieren, sind Worte des Lebens. Das ist genial. Ich liebe dich. Amen. Ja, ich habe überlegt, ob ich eine Zusammenfassung mache. Ich möchte darauf verzichten, aus Zeitgründen. Aber es wäre schon cool, wenn du das letzte Woche nicht gehört hast, wenn du dir beim Mediendienst die CD bestellst oder dir es übers Internet einfach anhörst. Wir sind stecken geblieben im zweiten Punkt. Überschrift, völlige Hingabe. Der erste Punkt war erschreckende Zustände. Der zweite Punkt war, wer sitzt in deiner inneren Firma auf dem Chefsessel? Und im Verlauf dieses zweiten Punktes sind wir letztes Mal, ja, haben wir aufgehört. Und eine der letzten oder die letzten Bibelstellen, die ich euch Ende der Predigt letzten Sonntag weitergegeben habe, das waren so diese ganz klaren, ganz harten, so bis hin zu, war das Lukas 14, glaube ich, wo Jesus sagt, wer von euch nicht hasst Vater, Mutter, Kinder und so weiter, wobei wir dann geguckt haben, es heißt nicht hassen im Sinne von Böses wünschen und von Bosheit erfüllt sein gegen eine Person, sondern weniger lieben. Und zusammenfassend vielleicht diese letzten Bibelstellen habe ich mir aufgeschrieben, völlige Hingabe. Das ist nicht eine Möglichkeit von Nachfolge, sondern das ist eigentlich die einzige. Die Bibelstellen sind auf der Leinwand schöner als auf der Gardine. Genau, danke. Der Pastor ist schuld, da haben wir es wieder. Er hat die Anweisung gegeben. Gut, heute, also ich brauche eigentlich gar nicht mehr predigen, weil vom ersten bis zum letzten tut ihr alle schon ganz fleißig Buße. Das ist cool. So, Gott macht sein Ding mit dir. Vertrau mir. Ist das gut, oder? Gott macht sein Ding. Ja. Mir ist was Lustiges passiert, so, damit ihr kurz relaxen könnt, bevor es dann weitergeht. Vor ein paar Tagen, oder war das Anfang der Woche, war ich zu Hause und auf einmal sagte jemand Mama. Naja, sagst du ihr, das ist ja jetzt nicht sehr merkwürdig. Wir wissen alle, dass du drei Kinder hast und dass schon gut anderthalb Jahrzehnte, also mindestens ein Kind in deinem Haushalt ist. Und da kommt ja das Wort Mama. Ne? Manchmal sagen wir, so wie Mütter, 1 Euro für jedes Mal Mama. Puh, da wäre das Konto voll. Was aber so ungewöhnlich an diesem Mama war, dass ich die Stimme nicht erkannt habe. Weil mein großer Sohn ist im Stimmbruch. Das klingt total lustig von Zeit zu Zeit. Der ist in dem letzten Jahr mindestens 20 Zentimeter gewachsen. Ich weiß das, weil vorletzten Heiligabend war er noch kleiner als ich. Und jetzt ist er noch nicht ganz 20, aber bald 20 Zentimeter größer als ich. Und dass eine tiefe männliche Stimme Mama zu mir sagt, war neu. Angelika, du hast es schon länger. Das war irgendwie schräg, aber es war auch cool. Also jetzt ist er wieder auf den höheren Tönen, aber so zwischendurch kommt es dann auch mal, Mama. Wenn ich jetzt von meinem Sohn getrennt leben würde, hätte ich noch nicht mal gepeilt oder in Erwägung gezogen, dass er das hätte sein können, weil seine Stimme sich so sehr verändert hat. Wenn du den Kontakt zu deinem Gott auf dem Weg vielleicht so ein Stück verloren hast und du die Phase, in der ihr zwei euch beziehungstechnisch gerade befindet, also ich finde, es gibt immer so Zeiten mit Gott, dann verpasst du vielleicht, dass er gerade zu dir deinen Namen gerufen hat und was zu dir sagt. So, das muss ich bei diesem tiefen Mama so denken. Darum bleib am Ball. Ja, Ich habe zwei Sachen in der Predigt, die habe ich entliehen von John Bevere, dessen Buch Good or God. Ich am Lesen bin, ist gerade auf Deutsch gekommen. Ich denke mal beim Zelt, der Bernd will es bestellen. Es ist bestimmt auch auf unserem Leiterbüchertisch oder holst dir. Es ist ein gutes Buch. Und er benutzt eine Analogie, die hat auch mit Heiraten zu tun, Marion. Stell dir vor, ein junger Mann ist mit einer jungen Frau befreundet. Sie ist mega hübsch, attraktiv, witzig, gut organisiert, super pünktlich. Darf ich das jetzt mal so da einflechten? Also alles jetzt, bei der stimmt alles. Kann super kochen, kann klasse mit Kindern umgehen und mit der Frau zusammen zu sein, ist einfach nur ja ein Genuss. Der junge Mann ist total verknallt und schließlich davon überzeugt, dass sie die eine ist, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will. Was macht er? Ganz romantisch. Sie haben ein besonderes Date zum Abendessen. Mitten im Restaurant kniet er nieder und sagt, hol das Kästchen raus aus dem Jackett mit dem Ring, klappt es auf und sagt, Schatz, möchtest du meine Frau werden? Die junge Frau am Tisch, total berührt. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Die ist kurz vorm Ausrasten. Sie schluchzt, sie weint, sie lacht zugleich und sie sagt, ja, ja. Oh, ich sehe die Gesichter sitzen bei jungen Leuten. Ja, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Sie umarmen sich, dann schaut sie ihm tief in die Augen und sagt zu ihm, boah, wir werden so ein geniales Leben haben. Ich werde dir die beste Ehefrau sein, ein schönes Zuhause für uns machen, es pflegen. Ich werde tolle Mahlzeiten für dich und unsere Kinder kochen. Wir werden fantastischen Sex haben. Und der junge Mann denkt, oh, ist das cool, was habe ich für ein Glück. Bis sie noch einen Satz hinzufügt. Schatz, weißt du, natürlich gibt's da ja auch noch die anderen Jungs, die ich immer noch gerne mag. Und ab und zu werde ich mit denen auch noch mal ein Date haben. Der junge Mann, dem fällt alles aus dem Gesicht. Und er sagt, das geht nicht. Und sie, immer noch völlig strahlend, voller Glück, sagt, aber Schatz, warum denn nicht? Er ist total schockiert. Die ganze Situation, der ganze Abend ist ruiniert. Die Begeisterung ist weg. In seinem Kopf laufen die Räder rund und er denkt, macht die Witze? Hat die schlechten Humor gerade? Was ist das? Dann ist es kurz still und die junge Frau sagt dann, okay Schatz, wie wäre das denn ein Tag im Jahr? 364 Tage bin ich für dich da, bin ich dir die beste Ehefrau. Aber an dem einen Tag, einer von den anderen Jungs. Das kannst du ja wohl nicht verweigern. Da wird dem jungen Mann klar, sie macht keinen Witz. Das ist hier irgendwie ernst. Und er sagt mit einem ganz trockenen Mund dann, das geht nicht. Sie ist total überrascht und weil sie ihn so sehr liebt, macht sie ihm noch ein letztes, besseres Angebot. Sie sagt, okay, Schatzi, wie wär's? 4 Stunden im Jahr. Nur 4 Stunden im Jahr mit einem anderen Mann. Das kann doch nicht das Problem sein, oder? Und der junge Mann sagt ein letztes Mal, nein, das geht nicht. Er beendet die Beziehung und sie verlassen das Restaurant. Kein Mann, der seelisch gesund ist, würde diese Frau heiraten. Ihr Männer. Oder? Und umgekehrt auch nicht. Aber was lässt manche Christen glauben, Jesus würde das tun? Die Bibel bezeichnet Menschen als Ehebrecher, die in beiden Welten irgendwie leben wollen. Letztes Mal haben wir über diesen Spagat gesprochen und auch diese total heftige Bibelstelle angesprochen, wo Jesus sagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins rechte Himmel kommen. Und ich finde, einige Leute kamen nach der Predigt auf mich zu und haben mir ein paar Antworten angeboten. Das war auch total interessant. Aber mir geht's gar nicht so um die Antworten zu der Frage. Mir geht's vielmehr darum, die Ernsthaftigkeit der ganzen Kiste zu betonen. Es gibt einen Punkt, dass man denkt, oder es gibt Menschen, die denken, ich bin mittendrin, ich gehöre zu Gott, aber sie sind es gar nicht. Sie sind vielleicht äußerlich dabei, aber da ist dieses, ja, da fehlt die wirkliche Gottesbeziehung. Oder sie ist ihnen verloren gegangen. Jakobus sagt in seinem Brief, Jakobus 4, Vers 4, Dennis, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Gott geht keine intime Beziehung mit Leuten ein, die es nicht ernst meinen. 1. Johannes 2, 3 bis 6. Da ist er wieder, der Apostel der Liebe, Bernd. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Letztes Mal habe ich das gesagt, es geht ja nicht um ein krampfhaftes du sollst, du musst, du darfst nicht. Es geht um eine ganz intensive Gottesbeziehung, aus der dann resultiert, habe ich keinen Bock drauf, interessiert mich nicht mehr. Wenn ich den besten Ehemann der Welt habe, ihr seht alle super aus, ihr lieben Brüder im Herrn. Aber ihr interessiert mich nicht die Bohne als Ehemann, versteht ihr? Weil das beste Exemplar, ich habe es mir einfach gekrallt vor 25,5 Jahren. So, und das ist für mich, habe ich in einer anderen Predigt schon mal gesagt, es ist für mich kein Verlust. Ich wache morgens nicht heulend auf, weil ich den Bernd geheiratet habe und denke, Mist, all die anderen, so ein schlechtes Ding. Nein, ich freue mich, ich habe Spaß. Ich finde den cool, ich mag den, ich lerne den immer noch kennen. Und es ist für mich keine Strafe, monogam zu leben. Und so ist es mit Jesus. Ich meine Menschen, auch so nette Menschen wie mein Mann, sind doch nur ein Schatten von dem, wie Gott ist. Gott ist so gut, Gott ist so groß, Gott ist unvorstellbar in seiner Liebe. Und es ist nicht schlimm, ein heiliges Leben zu führen. Es ist nicht schlimm, Sachen loszulassen. Und das sind Prozesse. Wir sind nicht vollkommen. Es geht auch nicht darum, dass wir nicht Fehler machen oder mal tüchtig daneben hauen. Aber dann kehren wir um. Dann gehen wir zurück. Treffen die richtigen Entscheidungen. Ja. Wir gucken uns heute, das habe ich letztes Mal versprochen, ein paar Beispiele an. Das erste Beispiel, was ich mit euch angucken möchte, ist das Beispiel eines geteilten Herzens. Jemand, der Hingabe ein Stück weit gelebt hat, aber nicht durchgezogen hat. Und das ist die Geschichte in Markus 10 vom reichen Jüngling. Also wenn du deine Bibel dabei hast, ist cool, dann schlag doch Markus 10 auf. Das lohnt sich, da halten wir uns jetzt ein paar Augenblicke drin auf. Und versuchen wir mal, diese Geschichte in unsere Zeit zu transferieren, damit wir so ein Bild im Kopf haben. Und vielleicht hast du dir das immer so vorgestellt. Da ist so ein Typ, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und da kommt so ein Typ angerauscht in einem Ferrari, hat an jedem Finger einen Goldring, das glitzert und funkelt, wenn der seine Hände bewegt, hat einen dicken Pelzmantel an, drunter einen, weiß ich nicht, Armani, fiel mir jetzt als einziges ein, Armani-Anzug, hat so 2000 Euro Schuhe, die es in Limburg gar nicht gibt. So, dann hat er die Zigarre in der Hand, kommt aus dem Ferrari geschossen, geht zu Jesus und sagt, ey, Alter, wie komme ich in den Himmel? Hast du dir das schon mal so vorgestellt? Falls ja, das habe ich auch von John Bevere gelernt, das hat mich echt überzeugt. Man denkt immer, man weiß, was in der Bibel steht, wenn man diese so schon ein paar Mal gelesen hat. Aber ich bin immer wieder überrascht über so manche Details, wo ich denke, boah, Iris, das hast du gar nicht gepeilt. Wie war die Situation wirklich? Und auch in den anderen Evangelien ist das nicht unbedingt so klar wie bei Markus. Weil in Vers 17, guck dir den mal an in deiner Bibel, was da steht. Markus 10, 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? In deinem inneren Film ist er nicht auf die Knie gefallen, oder? Also in meinem nicht. War der total cool drauf und wollte eben auch noch in den Himmel kommen. Jemand, der in der Öffentlichkeit vor einem anderen auf die Knie fällt, das ist peinlich. Ich denke mal, das war damals peinlich, also heute ist das auch peinlich, richtig? Das ist schon, man erniedrigt sich, die Leute gucken, oh, was ist denn mit dem? Viele andere haben Jesus auch Fragen gestellt, die Pharisäer oder ja, die Sünder. Wir haben ja einige Gespräche aufgeführt. Nikodemus kam sogar bei Nacht, weil er jede Peinlichkeit, mit Jesus in Zusammenhang gebracht zu werden, vermeiden wollte. Aber dieser Mann fällt vor aller Öffentlichkeit vor Jesus auf die Knie. Was sagt ihr das? Der hat wirklich ernsthaft gesucht. Da war eine Aufrichtigkeit. Da war ein, ich will wirklich mit Gott gehen. Ich will wirklich mit Gott leben. Und das ist ja edel. Das ist doch super, oder? Wenn einer so losstartet. Und dann kommt das bekannte Gespräch. Du kannst es da still bei dir mitlesen. Und Jesus sagt ihm dann, erzählt ihm 5 Gebote auf. Und das sind alles 5 Gebote, die mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben. Also bis auf die Begierde oder den Neid sind da alle drin. Von den 10 Geboten, die mit menschlichen Beziehungen zu tun haben. Es soll nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen oder rauben, nicht lügen und die Eltern ehren. Dieser reiche junge Mann sagt, er hat das alles getan. Anhand der Tatsache, dass Jesus ihn nicht schimpft und sagt, ja, aber hör mal, da und da. So wie bei der Frau am Brunnen. Die sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, richtig, 5 hast du gehabt und ja, denn jetzt hast du es nicht. Also Jesus hat ja den Durchblick durch den Heiligen Geist. Und wenn Jesus ihn da nicht ausschimpft oder irgendwie so ein Wort der Erkenntnis platziert, dann gehe ich mal einfach davon aus, das war so. Das war ein anständiger, reicher Kerl. Soll es ja auch geben. Ja, der war vermögend, aber er war moralisch, lebte er, ja, ziemlich sauber. So der Schwiegersohn, den man sich so wünschte, ne? Hat Kohle und ist anständig. Aber was macht Jesus? Vers 21. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der junge Mann wird traurig. Die Bibel sagt, er hat viele Güter. Ich glaube, Manfred Roth sagt an der Stelle, sind das Wort, was da steht im Griechischen, ist für Ländereien, Immobilien, Grundstücke. Also da war einiges an finanzieller Substanz vorhanden. Und er geht traurig weg. Er trifft seine Entscheidung gegen die völlige Hingabe. Vielleicht wäre der sonst, ist doch ein interessanter Gedanke, anstatt von Matthias der Ersatzmann für Judas geworden. Ist ja möglich, oder? Wenn der dann mit Jesus mitgelaufen wäre und hey, der hätte bestimmt auch Wunder getan. Vielleicht wäre er bei der Aussendung der 70 dann einer gewesen oder zu einem späteren Zeitpunkt. Der hätte Wunder tun können, der hätte das Reich Gottes voranbringen können. Aber er ist nur an einem Punkt gescheitert. Es gab nur eine Sache, die er mehr lieb gehabt hat als Gott. Und in seinem Fall war das Geld. Dann kommt so ein Vers, der zweite Teil von Vers 24. Da kommt so ein Stück Schmerz für mich rüber. In der Gemeinde kennen wir das. Da gibt's Leute, die sind gut drauf, die suchen Gott, die haben vielleicht mal ein Übergabegebet gesprochen. Aber dann kommen sie an den Knackpunkt. Und der ist nicht bei allen Geld. Ich würde sogar sagen, in unseren Kreisen ist es bei den wenigeren das Geld, wo es scheitert. Weiß nicht, ich habe jetzt keine Strichliste geführt, aber so gefühlt in meiner Wahrnehmung, gerade jetzt im Moment, sind es andere Sachen, die Leute von Jesus abhalten oder von völliger Hingabe abhalten. Aber hier sagt Jesus, wie schwer, Kinder, sagt er zu den Jüngern, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und auch hier ist es wichtig, dass wir die Bibel richtig verstehen. Gott hat kein Problem mit Geld, er hat ja selber viel. Wenn das den Charakter verdirbt, hätte Gott den schlechtesten Charakter überhaupt. Hm? Seid ihr wach? Also ich war ein bisschen müde, aber da ich jetzt stehe, war 3 Tage unterwegs bis gestern Abend und viel Input gekriegt auf einer kleinen Gemeindebaukonferenz. Aber wir reisen uns jetzt zusammen, richtig zusammen, oder? Wir nehmen jetzt alles mit, was geht. Ja, wie schwer ist es für die, die ihr Vertrauen auf Pünktchen, 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 in dem Fall Reichtum setzen. Es sind nicht die guten Dinge, sondern unsere Haltung zu den guten Dingen, die das Problem sein können. Und wenn ihr mir erlaubt, eine persönliche Einschätzung, würde ich vermuten, dass dieser Bibelvers heute eher so wiedergegeben werden könnte, müsste, dass Jesus sagen würde, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf soziale Anerkennung und unheilige Beziehungen setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also das ist, was ich beobachte. Bei jungen Leuten, die in dieser Partnerwahlphase stecken oder auch bei Älteren, die wieder alleine sind, die wieder auf der Suche sind, da gehen viele Gesichter verloren, die mal in der Gemeinde, in unserer oder woanders saßen. Das ist so. Das beobachte ich. Wenn mir eine Beziehung zu einem anderen Menschen wichtiger ist als die zu Gott, und ich lebe, wie die Welt lebt, an dem Punkt, da geht ganz viel schief. Die Kiste mit, wer ist gerettet, wer ist verloren, wer kommt wie durchs Feuer, wer kommt wieder zurück, ist ja jetzt gar nicht wichtig. Sondern einfach diese Beobachtung, dass da so ein Zug ist auf der anderen Seite und so ein Test und so eine Prüfung ist. Wie wichtig ist dir Jesus wirklich? Ja. Mein dritter und letzter Punkt heißt, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, sagt die Bibel, zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten im Alten Testament. Ich überspringe diese beiden Schriftstellen mal und möchte euch gerne stattdessen zur Erläuterung dieses Punktes eine Iris-Variation von 1. Korinther 13 vorlesen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber Gott nicht hätte. Ich habe statt der Liebe, es ist das Hohelied der Liebe, habe ich Gott eingesetzt. Weil was sagt die Bibel? Gott ist die Liebe. Also ist es legitim für mich, dass ich jetzt hier Gott sage. Richtig? Irgendwelche Widersprüche? Gut, keins, eh dunkel. Ich sehe nicht, dass ihr den Kopf geschüttelt habt oder so. Okay. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber Gott nicht hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alle meine Habe austeilte, wenn ich jede soziale Ungerechtigkeit in der Welt bekämpfte, ich erlebe manche Menschen, die sich die Bekämpfung der Ungerechtigkeiten in unserer Welt auf die Fahne geschrieben haben, manchmal als sehr intolerant und sehr kämpferisch gegen den Glauben, weil die haben einen Ersatz gefunden. Sei es der Tierschutz, die Wale oder die Flüchtlinge oder was. Also versteht mich richtig? So, wir wollen Menschen helfen, aber wenn ich den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und gegen Menschenhandel und was es alles Schreckliches gibt, und das ist super, wenn Leute dagegen was tun, aber wenn mir das Teil zum Götzen wird, dann werde ich unerträglich für Mensch und Gott. Oh, okay, mein Mann ist einverstanden. Ich gehe dann gleich ganz schnell nach dem Gottesdienst raus. Aber so, das ist so, das empfinde ich manchmal so. So nach dem Motto, Abtreibung ist nicht schlimm, aber die Robbenbabys, die müssen wir retten, oder sowas meine ich. Okay, wenn ich die problematische Situation in Deutschland aktuell perfekt lösen könnte, zur Zufriedenheit aller, und jedem Obdachlosen ein Zuhause plus eine gesunde Seele schenken könnte, aber Gott nicht hätte, so nützte mir das am Ende nichts. Wenn ich die Bibel zu großen Teilen auswendig zitieren kann, von meinem Schwiegervater habe ich die Tage gelernt, dass eine dunkelrote Politikerin, wie heißt die, Wagenknecht, die kann wohl die Bibel zu großen Teilen rezitieren. Wahrscheinlich besser als ich. Vielleicht sogar besser als du. Aber die Bibel zu kennen, ohne Gott zu kennen, nützt dir nichts. Ist das so richtig tragisch, oder? Es ist wie vor 2000 Jahren neben Jesus stehen und es nicht zu raffen, wer da steht. Das ist so hart. Wenn ich jeden Sonntag im Gottesdienst sitze, findet die Iris das cool, aber und wenn du jede Woche in der Hauszelle sitzt, ist auch cool. Wenn deine Zellgruppe, wenn du Zellleiter bist, die größte in der Gemeinde ist, wenn du am schönsten Halleluja singen kannst, aber wenn du Gott nicht hast, es nützt dir alles nichts. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Und es gibt einen Unterschied zwischen Christ und Christ. Das würde ich gerne jetzt mit euch ein bisschen anschauen, was ich damit meine. Wir schauen uns ein paar Beispiele an. Und ich finde, ihr wisst, wie das ist, wenn man so ein bestimmtes Thema im Kopf hat und die Bibel liest oder über die Bibel nachdenkt, auf einmal denkst du, boah, das ist ja, die Bibel ist ja voll nur davon. Kennst du das? Nur davon ist die Bibel, nur voll Evangelisation oder nur voll über Geld hat Jesus geredet oder dein Thema eben, ja? Und so ging es mir eben auch. Da habe ich gedacht, boah, das könnte ich noch 5 Predigten drüber halten. Es gab einen Unterschied zwischen Lot und Abraham. Es gab einen Unterschied zwischen Mose und dem Rest vom Volk Israel. Es gab einen Unterschied zwischen Josua und Kaleb auf der einen und den 10 anderen Kundschaftern auf der anderen Seite. Ein Riesenunterschied. Die Bibel sagt über Mose in Hebräer 11, Vers 24 folgende: Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Der Mose war stinkreich, reicher Jüngling Number 2. Oder Nummer 1, er war ja chronologisch vor dem anderen Kerl. Aber egal, für uns ist er jetzt heute mal die Nummer 2, die wir angucken. Der hat nie ein Klo geputzt. Der hat auch nie sein Bett selber gemacht. Der wusste nicht, wie ein Putzlappen sich anfühlt. Er hatte die vornehmsten Speisen seiner Zeit zur Verfügung. Hat vermutlich einen extravaganten Fuhrpark besessen von Pferden gezogen, weiß ich nicht was. Er hatte Diener und jede Bequemlichkeit, die ein Mensch sich damals hätte vorstellen können. Aber er hat gemerkt, das ist alles irgendwie gar nichts. Das ist es nicht. Das kann es nicht gewesen sein, wofür ich mein Leben investiere und was meinen Sinn und mein Ziel ausmacht. Wenn meine Brüder, als er wusste, wer er war, geschunden sind, dann will ich lieber mit denen leiden und lieber mich mit denen identifizieren. Mose hat alles aufgegeben, hat seine Prioritäten radikal neu sortiert und wurde zum Führer eines Sklavenvolkes. Hat er dabei verloren? Vielleicht ein paar ägyptische Delikatessen und so, aber er hat gewonnen. Letztes Mal haben wir das angesprochen und letztes Mal hatten wir sogar auch ein Lied. Da haben wir gesungen, dass wir Freunde Gottes sind oder sein wollen. Und Mose ist einer der wenigen Männer in der Bibel, die so genannt werden. Ich habe eine lange Bibelstelle, vielleicht lest ihr die zu Hause. Ich versuche ein bisschen Gas zu geben gerade. In 2. Mose 33, vielleicht war das ein Kapitel für heute Abend vom Einschlafen oder für morgen früh. 2. Mose 33, da geht's, das ist mit dem goldenen Kalb gerade abgelaufen. Und da gibt's so einen Dialog zwischen Gott und Mose. Und Gott sagt zu Mose, hey, wir gehen oder ihr geht ins gelobte Land, ich schicke einen Engel voraus. Und dann ist auch diese Erwähnung, dass Mose ging zum Zelt der Begegnung und wenn er da reinging, dann kam die Wolkensäule, ist total. Also alle, da läuft das Wasser im Mund zusammen als hungriger Christ, dass du denkst, das muss der Hammer gewesen sein. In diesem Zelt, die Zeit mit Gott, die Mose da erlebt hat, da hätte ich gern Mäuschen gespielt, du auch? So, vielleicht hätte es uns das Leben gekostet, aber wir hätten es einmal gesehen. So, wir Heiden, ne? Aber sind wir ja heute nicht mehr durch Jesus. Und da steht das dann auch in dem Kapitel, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dann ist da noch der Josua, da kommen wir auch gleich kurz drauf, der ist gar nicht erst weggegangen, der Mose ist immer wieder hin und her. Der Josua, der hat da geklebt, der hat, weiß ich nicht, der hat sich Lunchpakete gemacht, der ist immer da geblieben, wo Gott ist. Der war da so heiß drauf auf die Gegenwart Gottes. Und also Gott sagt ja, hey, das Volk wird durch einen Engel geführt. Und am Schluss dieses Abschnitts, ich habe jetzt leider den Vers hier nicht, müsste Vers 14 oder 15 sein. Dann sagt Gott zu Mose, im Anbetracht der Reise ins gelobte Land, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und Mose antwortet ihm dann, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier herauf. Wo sind ihr gerade? Flucht ist schon passiert, goldene Kalbstory ist schon passiert, sie sind in der Wüste. Also sagt Mose auf gut Deutsch, Gott, ich will lieber hier in der Wüste den Rest meines Lebens zubringen, als in Kanaan ohne dich zu sein. Ich meine, wir haben irgendwie von Wüste ja nicht so viel Ahnung. Ich hatte mal einen Urlaub in der Sahara gemacht oder so, ich nicht. Bin mal in Tunesien auf dem Kamel geritten, das ist dann das Weitreichendste, womit ich an Erfahrung dienen könnte, aber das war bestimmt jenseits aller Versorgung von Wasser, von allem, was du zum Leben brauchst, im Dreck, sagen wir mal so, im Dreck. Gott, Mose sagt zu Gott, ich will lieber im Dreck wühlen mit dir, als bei der Queen im Buckingham Palast in England wohnen mit den feinsten Sachen. Versteht ihr? Für was entscheidet sich Mose? Für Gott. Völlige Hingabe, richtige Prioritäten. Dann Lot und Abraham. Die waren ja verwandt. Ne? Ihr kennt die Geschichte. Gott ruft Abraham aus seiner Heimat, aus seinem Schutz seiner Sippe. Der Lot sagt, Abenteuer klingt gut, ich gehe mal mit Abraham. Sie ziehen los, sie sind reich und ihre Herden sind so groß, dass sie nicht zusammenbleiben können. Dann trennen sie sich und der Lot sucht sich seine neue Heimat nach welchen Kriterien aus, by the way? Da, wo es scheinbar am lohnendsten ist fürs Vieh und fürs Portemonnaie. Dass das ein dummes Kriterium ist, stellt sich später raus. So, das war in dem Fall, gab es da andere Faktoren, die waren sehr, sehr negativ, weil was wissen wir über Sodom, über Gomorra, oder Sodom war ja die Stadt, in der Lot war. Es herrschte eine Atmosphäre von Gewalt, von Gottlosigkeit, von sexueller Gewalttätigkeit, aggressiver Homosexualität. Ne? Als die Engel dann später kommen, um Lot rauszuziehen, da stehen die, entschuldige das Wort, die geilen Typen vor der Tür und wollen die Männer vergewaltigen. Also ich meine, das ist schon, in Heißenbach ist das nicht so. Da gibt's bestimmt auch viel Müll, der da läuft, ja. Und da sind auch schon schlimme Sachen passiert. Aber das ist da nicht normal. Ich glaube, wenn du bei uns an der Bushaltestelle pennen würdest, würde nicht so viel passieren. Also, versteht ihr? Wir Landeier, wir können uns das gar nicht vorstellen. Und dass die Zeiten früher besser waren, glaube ich, nach der Geschichte spätestens nicht mehr. So, also, wo ist der Unterschied? Mensch ist Mensch. Okay. Beim Vorbereiten habe ich dann gedacht, okay, vielleicht war der Lot gar nicht so auf Gottes Kurs. Vielleicht passt deine Analogie nicht, Iris, oder deine Story hier, was du da erzählen willst, weil der Lot war ja gar nicht so. Aber stimmt nicht, ich habe nämlich eine Bibelstelle gefunden, der Petrus sagt was zu Lot. 2. Petrus 2, lieber Daniel, 6 bis 8. Und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Während er, jetzt kommt's, den gerechten Lot, der gerechte Lot, herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. In Klammern, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Jetzt lebt der Lot, der gerechte Lot, der also vor Gott irgendwie oder mit Gott in einer Bundesbeziehung zu stehen scheint, in so einer Stadt. Und Gott plant, die zu vernichten. Gericht ist fällig. Und der Lot hat keine Ahnung. Der Lot hockt in Sodom, hat irgendwie eine Gottesbeziehung, hat im Christuszentrum von Sodom oder von Gomorra mal das Übergabegebet gebetet. Hat ein Ticket in den Himmel. Aber er hat null Ahnung von dem, was Gott vorhat und was gerade am Ablaufen ist geistlich. Kein Plan. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann ich jetzt von der Bibel nicht so hundertprozentig sagen, ich bin der Meinung, wahrscheinlich wäre der in Sodom mitgestorben, wenn Abraham nicht Fürbitte getan hätte. Aber ja, lies es mal nach und mach dir selber deine Gedanken. Ist sowieso gut. Die Bibel sagt im Alten und im Neuen Testament was ganz Interessantes. In Amos 3 sagt Gott, dass er nichts tut, ohne es vorher seinen Propheten mitzuteilen. Und Jesus sagt in Johannes 15, also immer wieder bei Johannes, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber der Freund. Wenn mich was bewegt, dann sage ich das meiner besten Freundin, die Bernd heißt in meinem Fall, sage ich jetzt mal so, ja. Oder der Susan oder der Angelika oder meinen Zellmädels. Wenn mich was bewegt, Leute, die näher an mir dran sind, die kriegen das mit, früher oder später. Das ist normal, richtig? Und bei Gott ist es genauso. Das fasziniert mich so. Das macht ihn so ein Stück weit greifbarer irgendwie. Weil in 1. Mose 18, next Bibelvers bitte, Vers 17, da steht, da sprach der Herr, ich hoffe, ich hatte es mit auf der Liste, ja. Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Kennt ihr das? So, du hast einen Plan, du willst umziehen oder irgendwas hast du vor und dann denkst du, boah, das erzähle ich meiner Freundin. Die rufe ich jetzt an und dann erzähle ich dir das. Und der Abraham, der wohnt ja gar nicht da. Das müsste den theoretisch gar nicht interessieren. Aber weil Abraham in seiner Gottesbeziehung so nah dran ist, weil er auch ein Freund Gottes genannt wird, bezieht Gott ihn nicht nur informativ mit ein, sondern der Abraham hat sogar Einfluss auf die Entscheidungsfindung von Gott. Wie krass ist das denn? Ihr kennt den Dialog, die Fürbitte, 50, ey Gott, wenn 50 Gerechte da sind, das kannst du nicht machen, du kannst die Stadt verschonen. Und dann geht's immer 45, 40, 30, 20, 10. Gibt keine 10, also gibt's doch Gericht. Aber dieser Dialog, so reden doch Freunde miteinander, oder? Boah, und das im Alten Bund. Wie viel mehr, Marion, muss es für uns geben? Heute, die wir den Heiligen Geist in uns haben. Es gibt einen Unterschied zwischen Christ und Christ. Lass mich es mal ins Heute transferieren. Da ist der eine, bei dem gehen bald die Lichter aus und er hat keine Ahnung davon. Und da ist der andere, der hat damit nichts zu tun. Mit dem redet Gott über dessen Situation. Versteht ihr? Was für ein Christ möchtest du denn sein? The Lot kind or the Abraham kind? Also ich weiß, was ich gern sein will. Abrahams sollen wir ja auch sein. Er ist ja der Vater des Glaubens. Und lass mich noch eine ganz persönliche Spekulation verlautbaren. Ich denke, wenn der Lot kein geteiltes Herz gehabt hätte, dann wäre dem sein Umzug aus Sodom viel früher erfolgt und völlig ohne Dramatik abgelaufen. Das ist, was ich denke. Hätte Abraham nicht gebetet und Lot wäre vielleicht dann, nach meiner Mutmaßung, in Sodom umgekommen. Dann hätte in der Bild-Zeitung gestanden, gerechter, guter Christ, gestorben in Naturkatastrophe. Warum hat Gott das zugelassen? Das ist doch die Denke der Welt, wenn sie über Gott überhaupt irgendwie nachdenkt. Dass wir aber an Schrauben drehen können und sollen, die Gott uns hingestellt hat, dass unsere Entscheidung von gestern uns an das Heute, wo wir heute stehen, hingebracht haben. In den Sprüchen steht, dass der Mensch klagt Gott an, ich weiß nicht den Wortlaut, aber er hat selber eigentlich sich vermasselt. Ja, da kommt wieder der Einwand, ich weiß, guten Leuten passieren schlechte Sachen, wir können nicht alles erklären, stimmt. Stellen wir mal kurz ins Regal, stimmt, weiß ich. Es sind Leute gestorben, für die ich gebetet habe, wo ich es echt nicht weiß, wo ich denke, boah Mann, die Frau, die war echt straight mit Jesus. Keine Ahnung. Egal, stelle ich zur Seite. Aber ich merke anhand meiner Bibel, dass es Unterschiede gibt. Und dass du und ich, dass wir entscheiden, wie nah wir an Gott dran sind. Meine Bibel sagt in Jakobus 4, nah dich zu Gott, so naht er sich zu dir. So, es liegt an dir. It's up to you, wie die Engländer sagen. Deine Entscheidung. Näher hin, weiter weg. Aus der Entfernung zugucken. Letztes Beispiel. Die 12 Kundschafter. Könnt ihr alles nachlesen. Ich erzähle es einfach mal. 2 haben ja gesagt, hey, Gott hat recht, wir packen das. 10 haben gesagt, fürchterlich, auf keinen Fall. Können wir gar nicht machen. Viel zu gefährlich, viel zu risikoreich. Was war das Endergebnis? Die, die Gott nicht vertraut haben, sind in der Wüste gestorben. Und die, die Gott vertraut haben, sind in Kanaan angekommen. Die 2 alten Knacker, Josua und Kaleb, gab wahrscheinlich keine Senioren, keine Rentner außer den beiden. Weil Gott sagte, ich warte erstmal, bis die anderen alle gestorben sind. Dann bekommt ihr, wofür ihr geglaubt habt. Und boah, man kann so coole Sachen rausfinden, wenn man die Bibel so ein bisschen detaillierter liest. Das ist ja so spannend. Das ist so spannend. Also bei mir ist das gerade total, ist auch nicht immer so. Manchmal ist es trocken, aber ich lese es trotzdem. Und jetzt gerade ist das so spannend. Und Kaleb sagt, ich war 40 Jahre alt in Josua 14, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte, das Land auszukundschaften. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jedem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz, sag mal ganz, ganz, dann weiß ich, ihr seid nur einfach ganz nachgefolgt. Das heißt, ich kann geteilt nachfolgen oder ganz nachfolgen. Also ich habe mich entschieden, ganz nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob ich es immer auf die Reihe kriege, aber ich will. Komm doch mit mir, ich lade dich ein, tritt in den Club ein, der ich will ganz nachfolgen. Nicht, ich habe immer alles auf der Reihe, aber da ist mein Ziel. Und dann sagt er, das ist ja so krass, so will ich alt werden, ihr Leute. Es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte. Hast du schon mal 45 Jahre auf eine Gebetserhörung gewartet? Ich nicht. Ich hoffe, das hat keiner angenommen, dass ich so lange hätte auf eine Gebetserhörung warten können. Keine Falten da. Ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen, aus- und einzuziehen. Denn Jürgen, sein Zeugnis hat mir super gefallen. War sowieso eine Hammer-Einleitung für die Predigt. Vielen Dank. Und wenn die Zipperlein kommen, im Glauben zu beten, ist super. Aber ich glaube, da gibt's noch eine Steigerung, keine Zipperlein zu kriegen mehr. So, das ist dann die nächste Stufe, Jürgen, ne? So, die gehen wir an. Und wir mit 85 sagen, ich bin noch so knackig und so strong und so straight wie mit 40. Und Angelika, darf ich das erzählen, was du mir am Telefon erzählt hast, so andeutungsweise? Kommen Sie mal in mein Alter? Ja. Also meine Schwiegermutter ist älter als ich. Und sie hat jetzt gerade neue Nachbarn und da ist eine, die war irgendwie krank und hat dann so ihr Leid geklagt und dann hat sie sie ermutigt und sagt, ach, beten Sie doch mal dafür und ach, das wird schon wieder. Und dann sagt die Frau zu ihr, kommen Sie erstmal in mein Alter. Und die war 15 Jahre jünger als du oder sowas, ne? Komm, dann habe ich gedacht, das ist Vision von Altwerden. Dass die zu mir sagen, wenn ich dann mal ein paar Jahrzehnte weiter bin, kommen Sie erstmal in mein Alter und die sind erst irgendwo hinter mir. Das ist cool, oder? Das ist eine echte Kaleb-Erfahrung. Und wisst ihr, machen wir es kurz, bringen wir es auf den Punkt. Wo ist der Kaleb gelandet? Was hat er gekriegt? Hebron hat er gekriegt. Nicht den Stadtkern, den haben die Leviten, aber alles drumherum. Und in Hebron hat wer gewohnt früher? Der größte von den Riesen. Abas oder so hieß der Kerl. Das heißt, lass mich mal ein bisschen Fantasiespielereien mit euch machen. Der sitzt auf seiner Veranda am Stadtrand von Hebron, guckt übers Land und über den Horizont und da sind noch die Schuhabdrücke in Größe 58. Versteht ihr? Vor dem die anderen 10 sich in die Hose gemacht haben und nicht geglaubt haben. Aber er sitzt mit 85 auf der Veranda und sagt, Gott, es war gut, dass ich dir vertraut habe. Es war gut, dass ich dir ganz nachgefolgt bin. Es gibt einen Unterschied. Und es liegt an dir und an mir, auf welcher Seite wir ankommen. Die, die Gott wirklich vertrauen, die kommen, sei es 45 Jahre später, whatever, sie kommen im Land ihrer Verheißung an. Aber die, die ein geteiltes Herz behalten, die völlige Hingabe nicht wollen, weil sie denken, das ist ja das Paradoxe. Sie machen das ja, viele machen das ja, weil sie denken, sie verlieren was. Sie verlieren den Spaß, sie verlieren den Lebensgenuss, die Lebensfreude. Aber das Paradoxe ist ja, du gewinnst es, wenn du denkst, dass du es verlierst. Ich habe mal eine Predigt mir angehört von einem, der hat ein Spiel erklärt. Da ging es darum, einen Ball irgendwie in den Becher zu treffen. Und er hat es nicht geschafft. Dann kam einer, hat das fast immer geschafft und er hat ihm einen Trick verraten. Ich weiß nicht, ob das beim Basketball so ist. Ich bin da wirklich jetzt nicht fachlich kompetent, aber das habe ich mir gemerkt. Er hat gesagt, du darfst nicht das Ziel anvisieren. Du musst dir nicht vorstellen, dass der Ball in den Becher fliegt, sondern du musst einen Punkt anvisieren, der kurz über oder neben dem Becher ist. Da wirfst du den Ball hin und dann landet er im Ziel. War ein bisschen doof jetzt für am Ende, ne? Das habt ihr schon so lange zugehört. Wenn wir zuerst nach ihm trachten, wenn wir Gott suchen von ganzem Herzen, dann können wir nur gewinnen. Vielleicht bist du dabei eine Zeit lang in der Wüste unterwegs. Aber ich möchte wie Mose sein, der sagt, lieber Gott, wühle ich mit dir im Dreck, als ohne dich im Buckingham Palace oder was weiß ich, wo im Fünf-Sterne-Hotel zu sitzen. Ich möchte beten. Vater Gott, ich danke dir, dass so viel geht durch Jesus. Ich danke dir, dass du den Vorhang zerrissen hast im Heiligtum. Ich danke dir, Gott, dass du ausgebrochen bist aus dem Allerheiligsten, um uns zu begegnen. Ich danke dir, dass du heute hier bist durch den Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns positionierst und dass du uns den Mut gibst, so wie der Jürgen das heute so schön beschrieben hat, dem Ziehen des Heiligen Geistes nachzugeben und ganze Sache zu machen. Weil wir eigentlich doch alle tief in unserem Herzen wissen, es ist der beste Platz zu sein, ganz nah bei dir, Gott. Nicht nur es gerade so zu schaffen, sondern ich formuliere das jetzt einfach mal ganz kühn, wir wollen, Gott, wir wollen deine Freunde und Freundinnen sein. Wir wollen wissen, was du vorhast. Wir wollen wissen, was dich bewegt, was dich freut und was du richtig schlecht findest und was dir wehtut. Und Gott, ich bete, dass du Menschen den Mut gibst, jetzt Entscheidungen zu treffen und klare Sache zu machen. möchte euch bitten, steht doch mal auf. Es hat den Vorteil, dass wir uns bewegen können. Und ich versuche wieder mal eine Gelegenheit zu finden, mich zu blamieren. Ich frage jetzt einfach mal, ist jemand da, der Buße tun möchte oder der so ein Zeugnis hat, wie das, was der Jürgen uns gegeben hat? Du bist weggetriftet oder du hast richtig Bockmist gebaut, aber du sagst heute Morgen, ich will mich für völlige Hingabe entscheiden. Egal was mich das kostet. Egal wie verlustreich das auf den ersten Blick auf mich wirkt. Und wenn du da bist und du das möchtest und der Heilige Geist zupfelt an deinem Herzen, dann komm doch einfach zu mir hier vorne hin und sag's uns laut. Den Demütigen gibt Gott Gnade. So ist eine Chance, ein Angebot, das ich mache. Ich warte kurz. Und ja. Vater Gott, ich danke dir für meine Geschwister und ihre Offenheit, die jetzt hier vorne waren. Und wir stehen zusammen vor dir als Gemeinde. Und wir kriegen es alle alleine nicht auf die Reihe. Das ist die Wahrheit. Aber wir wollen, Jesus, wir wollen den Weg mit dir Hand in Hand gehen. Wir wollen die Frau sein, die deinen Antrag annimmt, voller Dankbarkeit und die keine Affären oder ja kurze außereheliche Begegnungen hat. Ja, wir wollen nicht rumflirten woanders, weil wir haben dich, wir haben das Beste, wir haben den Besten. Wir sind angekommen bei dir. Und ich danke dir für den Heiligen Geist und ich danke dir, wunderbarer Heiliger Geist, dass du uns überführst, aber dass du uns auch die Kraft gibst, mit Jesus, in Jesus, durch Jesus zu leben und einfach voller Freude mit unserem Gott durch dieses Leben zu gehen. Ich danke dir dafür. Halleluja. Erneuer uns, Gott. Wir haben das heute schon gesungen. Gib uns dein Feuer ganz neu. Gieß deinen Geist neu aus in uns. Ja, das brauchen wir immer und immer wieder. Und du verdammst uns ja nicht. Die Stimme, die mit dem Finger auf uns zeigt oder der Daumen, der auf uns drückt, der kommt nicht von dir. Deine Überführung ist immer liebevoll und wir wissen, am Ende ist es gut, auch wenn es kurz weh tut. Danke, Herr, dafür. Danke, 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 Gott. Und ich weiß nicht, ob das für dich jetzt eine ganz komische Predigt war, weil du mit Gott noch nicht so viel am Hut hast. Wenn du hier bist und du hast noch nie Jesus Christus ganz bewusst dein Leben gegeben, du hast noch nie zu Gott gesagt, ich bring dir mein Leben, ich bring dir mein Versagen, ich bring dir die Sünde, die Schuld, die ich im Lauf meines Lebens auf mich geladen habe. Ich lass das los und Gott, ich will mit dir in Kontakt treten. Wenn du das noch nie gemacht hast, ich stelle mich jetzt da neben das Kreuz und für die Leute stehe ich da. Ja, Buße tun, ihr großen Christen, das könnt ihr alle ganz alleine. Ihr könnt Gott eure Sachen bringen, wenn ihr was habt, wo ich Gott eben angesprochen habe. Aber wenn du neu bist, wenn du noch nie mit Gott durchgestartet bist, dann würde ich gerne mit dir vorne beten. Auf dich warte ich da vorne. Und Susan hat ihr Lied nochmal mitgebracht. Und ja, ich lade euch ein, hört es, lest die deutsche Übersetzung. Und es ist so Gottes Einladung in musikalischer Form. Komm zurück, wenn du weggelaufen bist. Komm zurück zu deiner ersten Liebe. Es ist nur eine Entscheidung. Und Gott ist sofort bei dir.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu, er tröstet Sie und er hilft Ihnen aus jeder Krise Ihres Lebens. Außerdem haben Sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.